Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Podcast Faszination Medizin. Ich sitze hier heute mit Professor Norbert Wagner. Professor Wagner ist der Lehrstuhlinhaber und Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Guten Tag, Herr Professor Wagner, ich grüße Sie recht herzlich. Wir haben immer eine gleiche Einstiegsfrage zu Beginn, so zum Warmwerden. Wie sind Sie zur Medizin gekommen? Warum sind Sie Mediziner geworden, Herr Professor Wagner?
Guten Tag, Herr Dr. Brandstetter. Vielen Dank für diese Eingangsfrage. Ja, die Antwort ist vergleichsweise vielleicht profan, aber auch dann passend nachher zu meinem Fach kindgemäß. Insofern, als dass ich gemeinsam mit meinen Eltern sehr in der Nähe des lokalen Krankenhauses gewohnt habe und wir als Kinder uns naheliegenderweise, neugierig wie wir waren, uns eine Freude daraus gemacht haben, dass wenn das Martinshorn erklang, wir zum Eingang des Krankenhauses gelaufen sind, wo wir etwas oberhalb durch eine Hecke schauen konnten, wie der Krankenwagen vorfuhr. Und wer von uns am längsten in der Lage war, zuzuschauen, wie das Unfallopfer aus dem Krankenwagen herausgeholt wurde und dann ins Krankenhaus geschoben wurde, der hatte gewonnen. Und ich war relativ häufig in der Spitzengruppe, konnte also relativ lange das zuschauen, und wir hatten Industrie in der Nähe, sodass da tatsächlich auch Unfallopfer ankamen, und das war sozusagen eine der ersten Begegnungen. Und in der Tat hat es mich etwas fasziniert, also das Geschehen um dieses Krankenhaus herum, als natürlich großes Gebäude, hat mich fasziniert.
Ja, das ist, kann man durchaus verstehen. Das ist so die erste. Wir hatten auch schon Klinikdirektoren, die über einen hiesigen Jäger an das Fach herangeführt wurden. Und wie sind Sie dann sozusagen, wenn Sie uns Ihren Werdegang einmal kurz beschreiben, wie sind Sie im engeren Sinne zur Pädiatrie gekommen, oder hätte es auch ein anderes Fach innerhalb der Medizin sein können?
Ja, also ich habe dann in München, Aachen übrigens ein Jahr und in Bonn studiert und hatte Interesse sowohl eigentlich an der inneren Medizin als auch an der Neurologie. Ich erinnere mich, dass wir in Bonn Professor Jerusalem als Direktor der Neurologie gehört haben, ein wirklich also feiner Mann und toller Arzt, der sehr beeindruckende Vorlesungen hielt und die Studenten tatsächlich mitreißen konnte, sodass ich da ein Interesse für die Neurologie hatte und das auch schon ziemlich oben auf meiner Liste stand. Und dann habe ich mich für das praktische Jahr entschieden, ganz bewusst in die Kinderklinik in St. Augustin zu gehen für das praktische Jahr und dort Kinderchirurgie und Kinderheilkunde zu machen, weil ich den Eindruck hatte, ich hatte von diesem Segment der Medizin im Studium vielleicht etwas zu wenig mitbekommen, und ich wollte auch mal die Erfahrung haben, wie ist der Umgang mit Kindern, die sich natürlich nicht zu ihren Symptomen so äußern können, wie Erwachsene das tun. Und das habe ich dann getan und bin letztlich fasziniert gewesen von der Welt der Kinder- und Jugendmedizin und bin dann, wenn Sie so wollen, da hängen geblieben.
Jetzt sind Sie, glaube ich, seit 2007 hier in Aachen, wenn ich das richtig gelesen hatte. Ich glaube, Sie waren vorher tatsächlich auch noch mal in Dortmund an einem Haus als Chefarzt beschäftigt. Ist das so ein... Für eine akademische Karriere ist sozusagen das ein bisschen außergewöhnlich. Hat das auch damit zu tun, dass es sozusagen die Kinderheilkunde andere Werdegänge mit sich bringt? Oder ist das typisch oder kann man das eigentlich gar nicht planen?
Also man kann natürlich immer nur begrenzt eine berufliche Karriere planen. Ich habe damals zunächst in Bonn meine Weiterbildung in der Kinder- und Jugendmedizin gemacht, nachdem ich vorher in Stationen in Wuppertal und Bochum war, und bin dann in die USA gegangen für einen wissenschaftlichen Aufenthalt und dann wiederum Oberarzt in Bonn, und bin dann nach Dortmund gegangen, weil in der Tat die Klinikdirektorenstelle in Dortmund war, die ist auch heute noch attraktiv, ist eine der großen Kinderkliniken in Nordrhein-Westfalen, also eine der größten kommunalen Kinderkliniken, letztlich sogar mehr Betten, als wir hier in Aachen haben, und dort wird der Aspekt der Versorgungsmedizin, Versorgung des Patienten, letztlich auf dem gleichen Niveau betrieben, mit auch allen Schwerpunkten, die wir zum Beispiel in Aachen haben. Und dann kam aber letztlich die Ausschreibung hier in Aachen, und da mein Herz durchaus ein wissenschaftlich schlagendes ist, habe ich dann die Chance ergriffen, da nach Aachen zu kommen. Ich glaube am Ende, dass mir das zugute gekommen ist, weil ich damit eben neben dem universitären Rahmen auch den der sogenannten Versorgungskrankenhäuser kenne, deren Aufgabenstellung kenne und auch die, wir sagen mal, unterschiedlichen Finanzierungsbedingungen, die dort im Vergleich zu den Universitätskliniken bestehen.
Ich glaube, wenn man sich Ihr Fachgebiet jetzt anguckt, dann ist mir eins in Erinnerung geblieben aus den Gesprächen, die wir mal geführt hatten, und das habe ich seither auch immer so im Blick behalten. Viele Kliniken im Haus haben in der Versorgungslandschaft 10, 12 Top-DRGs, die eigentlich das gesamte Versorgungsgeschehen ausmachen. Das geht für die Kinderklinik nicht auf. Hier ist das Portfolio unheimlich breit, an sowohl von der Altersspanne her, als halt auch von den unterschiedlichen Erkrankungen. Ist das eigentlich zu breit oder muss das so sein? Wie würden Sie das bewerten?
Also die erfassen damit eine richtige, wenn man so will, auch Problemstellung. Man könnte auch sagen, das ist Segen und Fluch des Faches. Warum sage ich das? Grundsätzlich beschäftigt sich die Kinderheilkunde oder heute Kinder- und Jugendmedizin mit der inneren Medizin und der Neurologie des wachsenden Organismus. Das ist sozusagen der wissenschaftliche Gegenstand, der wachsende Organismus. Und dort sind wir als konservativ Tätige, decken die innere Medizin und die Neurologie ab. Insofern haben Sie völlig recht, der Anspruch ist gewaltig und reicht eben vom 500 Gramm Frühgeborenen bis hin zum 110 Kilo schweren Adoleszenten, der einen Status Epilepticus hat, jetzt nur mal eine Spanne aufzuzeigen. Und das ist auf der einen Seite natürlich unglaublich interessant, weil sie nie auslernen. Wir haben eine lebenslange Lernkurve. Es kommt immer wieder etwas, was man noch nicht oder noch nicht in dieser Form gesehen hat. Das macht es unglaublich spannend. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn Sie Patienten mit komplexen Erkrankungen haben, nehmen Sie jetzt beispielsweise mal Tumorerkrankungen, aber auch andere Gebiete wie die Neonatologie, dann müssen Sie einen entsprechenden Spezialisierungsgrad aufweisen. Und das ist dann, wenn Sie so wollen, auch der Fluch des Faches, weil wir in einer Klinik wie dieser müssen wir letztlich weit über 10 Schwerpunkt- und Zusatzbezeichnungen der Ärztekammer aufbauend auf dem Gebiet Kinder- und Jugendmedizin vorhalten. Ich bin selber beispielsweise Kindergastroenterologe und Kinderrheumatologe in der wesentlichen klinischen Versorgung, habe sogar noch weitere Zusatzbezeichnungen, Infektiologie, Immunologie. Aber das nun alles vorzuhalten, erfordert eine sehr große Breite der Mitarbeiter, eine entsprechende Zahl von Oberärzten, um es abzudecken. Und das ist ein entsprechender Aufwand, das darzustellen, sowohl von den finanziellen Ressourcen her, die Mitarbeiter alle müssen bezahlt werden natürlich, als auch die tatsächlich zu rekrutieren. Und insofern ist es ein Aufwand, der nicht immer ganz leicht gelingt.
Als medizinischer Laie darf ich sowas fragen? Man könnte jetzt auch ganz ketzerisch sagen, ja, vielleicht teilen wir das Fach doch in Kindermedizin und Jugendmedizin. Jetzt weiß ich, dass Sie, glaube ich, 2012 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrie waren und auch da, als Sie das damals wurden, gesagt haben, die Einheit des Faches muss erhalten bleiben. Das scheint also für Sie ein berufspolitischer Grund zu sein. Es gibt ja Gründe, dass man das nicht aufsplittet. Nee. Würde das Sinn machen? Oder?
Ja, es ist interessant, dass Sie sich daran erinnern. In der Tat ist es uns als Kinderärzten ein Bedürfnis, die Einheit des Faches darzustellen. Das ist aber kein Selbstzweck, sondern erfolgt meines Erachtens immer mit Blick auf das Kind. Mhm. Natürlich will jedes Fach den Patienten in den Mittelpunkt stellen. Auch wir wollen das tun. Die Pädiatrie zeichnet sich meines Erachtens dadurch aus, dass sie einen sehr ganzheitlichen Ansatz verfolgt, auch wenn dieser Begriff manchmal etwas abgenutzt erscheint. Das heißt, wir haben immer das erkrankte Kind im Kontext seiner Familie und in seinen sozialen Bezügen, in seinen Bildungsbezügen, ob es jetzt Kita ist oder Schule. Und in diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass jetzt der Arzt nicht nur, nehmen wir das Organ Lunge, wir können jedes andere nehmen, auf die Lunge des Kindes schaut, sondern tatsächlich einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Wie erklären wir uns pathophysiologisch und wie wollen wir dann nachher helfen? Wie erklären wir uns die Gesamtsituation des erkrankten Kindes? Und ja, wir brauchen dann jemanden mit dem speziellen Blick für die Lunge möglicherweise oder für die Niere. Und dafür kommen dann auch die jeweiligen Spezialisten, die aber alle aufbauen auf der Weiterbildung, breiten Weiterbildung zum Kinder- und Jugendarzt, bauen sie auf. Und wenn Sie sich erinnern und wir sagen, es ist der wachsende Organismus, dann ist es der Kinder- und Jugendarzt, der diese Einheit tatsächlich abbilden soll. Und das kann sich auch jeder natürlich auch als Eltern fragen, wo ist mein Kind wahrscheinlich besser aufgehoben? Wenn es zum Beispiel eine Erkrankung an der Lunge hat, ist es dann besser aufgehoben in der pneumologischen Klinik, wo das Durchschnittsalter der Menschen dort eher über 60 Jahre ist, oder ist es besser aufgehoben in der Kinderklinik, wo dann eben der Spezialist zum Kind kommt und nicht umgekehrt das Kind zum Spezialisten geht. Ich glaube, dass Kinder eine besondere Versorgung in einer Kinderklinik brauchen. Sie haben besondere Ansprüche, sie brauchen Kinderkrankenschwestern, sie brauchen Erzieher und das können sie nur zur Verfügung stellen, wenn sie das als eine Einheit abbilden.
Das würde wahrscheinlich auch bedeuten, wenn ich den Gedanken mal zu Ende führe, dass man optimal Kinder- und Jugendmedizin nur vermitteln kann in einer Klinik ab einer bestimmten Größe, die einerseits eine basale Versorgung in der Kinderpädiatrie oder in der Pädiatrie macht und darüber hinaus sozusagen Spezialleistungen ausformt oder kultiviert, ne?
Ja, zumindest für die Weiterbildung der jungen Assistenzärztinnen und Assistenzärzte im Gebiet Kinder- und Jugendmedizin ist es sehr sinnvoll, wenn sie während ihrer Weiterbildungszeit zumindest auch einmal eine größere Klinik gesehen haben, die genau das erfüllt, was Sie jetzt eben angesprochen haben. Man kann sicherlich in einem kleineren Haus die Grund- und Regelversorgung erlernen, aber dann sehen Sie natürlich weniger von diesen hochkomplexen Krankheitsbildern, die müssen Sie dann relativ schnell weiterverweisen. Deswegen in der Weiterbildung ist es sicherlich sinnvoll, das tatsächlich als Weiterbildungsassistent gesehen zu haben, und der Vorteil dann in einer großen Einrichtung wie den Universitätskliniken ist, dass ich das dort geboten bekomme, mehr oder weniger als Automatismus.
Früher war es, glaube ich, so, lange Zeit galt ja sozusagen Kinderarzt ein Stück weit auch als ein Traumberuf für viele Leute. Ich kann mir vorstellen, dass es auch extrem populär war. Ist das nach wie vor so? Also ich glaube, es gibt ja immer so leichte, das changiert ein bisschen. Wir merken jetzt gerade, es wollen nicht mehr so viele von dem wissenschaftlichen Nachwuchs Chirurg werden. Also freuen Sie sich nach wie vor über eine anhaltende Popularität Ihres Faches?
Ich glaube schon, dass das Fach interessant ist und auch so wirkt. Und wir bekommen auch immer noch genügend Bewerbungen für unser Fach, sehen aber wie alle Fächer einen deutlichen Rückgang, während man also früher, wenn Sie sozusagen hier ins Zimmer kommen, ich auf den Stapel hätte zeigen können, ist der deutlich geringer geworden. Aber ja, ich würde schon nach wie vor sagen, dass dieses Fach Kinder- und Jugendmedizin in der Medizin ein attraktives Fach ist.
Wenn ich mich jetzt als Aspirant dafür interessiere, Facharztausbildung bei Ihnen zu machen, was muss ich mitbringen, um ein guter Kinderarzt zu werden?
Und also ich glaube, man sollte vor allen Dingen das ausgeprägte Interesse zunächst einmal haben, sich um Kinder und Jugendliche zu kümmern. Das wird häufig, aber nicht immer schon erkennbar bei den Bewerberinnen und Bewerbern, dass diese zuvor in der Jugendarbeit aktiv waren, im Sportverein aktiv waren und man ein Gespür dafür bekommt, dass sozusagen auch ein gelebtes Interesse für Kinder da war. Sofern das als Voraussetzung gegeben ist, meine ich, sollte man die Bereitschaft haben, wirklich jetzt Zeit zu investieren in den dann kommenden 5 Jahren, sich Professionalität in der Versorgung von Kindern, in der ärztlichen Versorgung von Kindern anzueignen und Empathie weiterzuentwickeln. Die ist sicherlich auch am Anfang schon vorhanden, aber die muss sich entwickeln, um dem Patienten optimal gerecht zu werden. Ich sollte, und das sage ich auch bei meinen Mitarbeitern, die, mit denen ich alle jeweils ein Einführungsgespräch, im Vier-Augen-Gespräch mache oder wenn zwei gleichzeitig Anfang im 6-Augen-Gespräch, ist mir eigentlich das Wichtigste, dass Sie verstehen, dass das Medizin und dabei eben auch insbesondere die Pädiatrie ein akademischer Beruf ist. Das heißt, ich muss bereit sein, ständig mein Gehirn einzuschalten und darüber nachzudenken, warum ist der Patient, den ich vor mir sehe, so wie er ist. Was ist die dahinterstehende Pathophysiologie? Die muss ich verstehen. Nur wenn ich sie verstehe, kann ich auch dem Patienten helfen. Und das ist ein ständiger Prozess, mich selber immer zu fragen, warum ist es so? Warum kommt der Patient mit diesen Beschwerden? Und warum habe ich dann diese oder jene Untersuchungsbefunde oder Laborbefunde? Wie passt das zueinander? Es ist also ein ständiger intellektueller Prozess. Dazu werde ich ausgebildet im Studium, in der Weiterbildungsphase muss das dann aber ständig eingeübt sein, um dann eben auch nachts um 2 Uhr, wenn der Problemfall kommt, dann, wenn Sie so wollen, meine Frau oder mein Mann zu stehen.
Das klingt anspruchsvoll einerseits, auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch mit einer gewissen Neugier verbunden, immer wieder Neues entdecken zu dürfen, ist das auch ein gewisses Privileg, ne? Sich da immer wieder zu engagieren. Sie sagten gerade, Ihr Herz schlägt auch als Forscher. Ist es denn möglich, innerhalb eines so breiten Gebiets nochmal Forschungsspezialisierungen auszuformen, wenn Sie jetzt sagen würden, Sie persönlich, Ihre Klinik, wir stehen für 3, 5, 7, 10 Forschungsthemen, die wir hier besonders profilieren. Gibt es sowas?
Ja, also natürlich stehen wir für bestimmte Forschungsthemen und es sind nicht 10. Das wäre sozusagen eine Überforderung und wir wären dann nicht mehr gut in den einzelnen Themen. Wir haben ja in der Klinik 3 Sektionen, die jeweils durch Universitätsprofessuren vertreten sind, die Onkologie, Stammzelltransplantation, die Neonatologie und die Neuropädiatrie. Naturgemäß läuft in diesen Sektionen, vertreten durch die Universitätsprofessoren, schon in der Regel ein Forschungsschwerpunkt, der häufig nah an dem, inhaltlich jetzt an dem Gebiet natürlich ist, welches ich gerade mit der Schwerpunkt bezeichne, gegeben habe, aber häufig ist es dann darin ein Themenkomplex, der identifiziert wird, sodass ich sagen würde, wenn wir dann also faktisch in der Klinik in 4 bis 5 Themengebieten tatsächlich insofern auch sichtbar sind, dass wir publizieren und dass Drittmittel eingeworben werden, dann ist der Anspruch erfüllt und das, glaube ich, tun wir im Wesentlichen. Und naturgemäß ist das kann das in einer Kinderklinik auch heterogen sein. Etwas heterogener als, nehmen Sie das Beispiel der Klinik für Kardiologie, sehr große Klinik. Naturgemäß kümmern die sich per Definition primär ums Herz. Mhm. Das heißt, die Forschungsinhalte werden primär auch tatsächlich dieses Organ betreffen. Das kann in der Kinder- und Jugendmedizin so nicht sein. Wenn ich allen meinen Mitarbeitern sagen würde, kümmern Sie sich bitte um den Darm, dann wäre das nicht hilfreich. Das heißt, man muss den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch Entwicklungsmöglichkeiten lassen, muss sie dabei beraten und muss versuchen, dass sie sich jeweils einem der Universitätsprofessoren oder der habilitierten, außerplanmäßigen Professoren, dass sie sich denen sozusagen anschließen und in deren Arbeitsgruppe versuchen mitzuarbeiten.
Jetzt gibt es ja so, in manchen Kliniken habe ich das Gefühl, innerhalb der Medizin so gewisse funktionelle Ausdifferenzierungen, also die Fächergruppen werden ja immer ein bisschen spezifischer. Auf der anderen Seite gibt es dann auch immer wieder diese Bemühungen, Themenfelder miteinander in Bezug zu setzen, die vielleicht schon länger nicht mehr miteinander in Bezug standen. Ne? Also Herz, Niere, pflegen eine gute Nachbarschaft, aber dann gibt es auch tatsächlich Kliniken, die sich diesem eigenen Thema dann nochmal spezieller mit einer Station widmen. Ich glaube, Sie haben ja auch mit der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, sind Sie auch mal so einen ähnlichen Gang gegangen oder so ein Wegstück. Können Sie uns da ein bisschen was zu sagen?
Also was mir dazu noch einfällt, wenn ich das kurz einflechten darf, Herz, Niere, es gibt dazu ja auch, wie Sie wissen, einen Sonderforschungsbereich. Mhm. Wir als Kinderklinik beteiligen uns an dem anderen Organinteraktions-Sonderforschungsbereich Darm-Leber-Achse und sind da wirklich sehr froh darüber, dass wir in dieser interdisziplinären Arbeit, also Sonderforschungsbereich setzt sich immer zusammen aus mehreren Kliniken und theoretischen Instituten und dadurch entsteht ein Mehrwert, weil gemeinsam Ideen ausgetauscht werden und damit ein bestimmtes Thema vorangetrieben werden kann. Also insofern ist das ein Bereich, wo sich die Kinderklinik auch aktiv mit einbringen kann. Und Bezug nehmen direkt auf Ihre Frage, ja, es ist richtig. Wir haben schon vor einigen Jahren gemeinsam mit der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik, vertreten durch Frau Professor Herpertz-Dahlmann, die kinderpsychosomatische Station etabliert. Und dort behandeln wir gemeinsam Störungen, wo Kinder mit Beschwerden kommen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Schmerzen am Bewegungsapparat, die nicht organischer Natur sind, aber belastend sind für die Kinder, für die Familien, zum Teil mit Schulabsentismus einhergehen, was immer ein echtes Warnzeichen ist für den Kinderarzt, aber auch Kinder, die eine schwere somatische Erkrankung haben, Diabetes mellitus, chronisch entzündliche Darmerkrankung, rheumatische Erkrankung und mit den Bewältigungsstrategien dieser Erkrankungen nicht zurechtkommen, sodass dann auch die Erkrankungen selber nicht gut therapiert werden. Und mit denen versuchen wir dann mit den Patienten und dann auch unter Einbeziehung der Eltern ein Programm zu entwickeln, welches über mehrere Wochen geht und den Patienten zu helfen, entweder die Erkrankung, die chronische Erkrankung zu bewältigen oder aber zurechtzukommen mit den Beschwerden, die eben psychosomatisch ausgelöst sind. Und da konnten wir auch in der Zusammenarbeit inzwischen wissenschaftlich zeigen, dass wir tatsächlich erfolgreich sind für die Kinder mit dieser Arbeit. Uns Kinderärzten hat das auch sehr geholfen, diese Patientengruppe besser zu behandeln und unser gegenseitiges Verständnis, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kinder- und Jugendmedizin, hat davon wesentlich profitiert. Wir arbeiten inzwischen sehr eng zusammen und auch vertrauensvoll, weil es eine tägliche Zusammenarbeit ist.
Sie überblicken ja jetzt quasi mehrere Dekaden in der Forschung einerseits, aber auch in der Versorgung andererseits. Gibt es so große Themen, die sich, Trends, will ich fast sagen, in der Versorgung, die sich irgendwie verändert haben? Sehen Sie bestimmte Erkrankungsbilder gar nicht mehr, dafür andere jetzt viel häufiger als früher? Merkt man sowas an der
Ja, also Pädiatrie, Kinder- und Jugendmedizin hat sich dramatisch geändert, jetzt sage ich mal in den letzten 100 Jahren. Trotzdem ist es ganz wichtig, dass man da vielleicht einzelne Aspekte bei benennt. Ich nenne mal das Jahr 1925, da reden wir dann also etwa vom Geburtsjahr meines Vaters. Also wir gehen ja wirklich weit zurück, das sind ja fast 100 Jahre. Da ist es so gewesen, dass wir nachweislich in Deutschland, in Teil von Deutschland, eine Säuglingssterblichkeit, also Sterblichkeit im ersten Jahr hatten von 25%. Wow. Also ein Viertel aller Säuglinge verstarb im ersten Lebensjahr. Da die Familien damals alle vier oder mehr Kinder hatten, war es durchschnittlich so, dass jede Familie ein Kind verloren hat. Und wenn wir heutzutage in unsere entweder Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, Elterngeschichte gehen, finden sie solche Fälle. Ja. Die Ursache darin lag wesentlich in Infektionen, die heute impfpräventabel sind. Diphtherie ist ein Beispiel, wo auch Kinder früh verstorben sind. Ganz banale Gastroenteritiden, also Durchfallserkrankungen durch nicht hygienisch zubereitete Nahrung, durch Schmierinfektionen und eine nicht ausreichende Ernährung. Also wenn Sie jemand vor 100 Jahren gesagt hätten, dass in unseren Zeiten jetzt Adipositas eine Rolle spielt, dass das, was wir als neue Morbidität bezeichnen, hätten die Menschen vor 100 Jahren nur den Kopf geschüttelt und hätten gesagt, kann das sein, dass so viele Menschen übergewichtig sind in 100 Jahren? Also hätte keiner geglaubt. Wir haben aufgrund der verbesserten Hygiene und aufgrund der Impfungen und aufgrund einer verbesserten Versorgung mit Nahrungsmitteln hat sich das Paradigma der Pädiatrie völlig verändert und wir haben dann etwa seit der Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir eine deutliche Subspezialisierung, während noch etwa in den Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts im Grunde genommen die Diagnose der Leukämie einem Todesurteil des Kindes gleichkam, haben wir heute Heilungsraten von an die knapp 90%. Wir erleben Trends bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, rheumatische Erkrankungen, die etwas prominenter werden, die auch tatsächlich in der Frequenz häufiger werden. Wir haben die große Zahl von Frühgeborenen. Auch dazu darf ich Ihnen sagen, wir sprachen über Dortmund. Ich habe mir, als ich in Dortmund dann Chef war, mal die Mühe gemacht, einmal in die sogenannten Aufnahmebücher, tatsächlich dicke Klatten, hineinzuschauen. Und habe mir die Jahrgänge herausgenommen, in denen ich selber Kleinkind war, Anfang der 60er Jahre. Und wenn Sie da das Aufnahmebuch aufmachen, damals gab es drei städtische Kinderkliniken in Dortmund mit insgesamt 400 Betten, also riesig groß, gibt heute noch diese eine Klinik mit 170 Betten. Dann lesen Sie in diesen Aufnahmebüchern im Grunde genommen jede zweite oder dritte Nacht, dass dort ein Neugeborenes eingetragen wird. Daneben ist das Versterbezeichen, also das Kreuz. Mhm. Und dann steht daneben lapidar wegen Frühgeburtlichkeit. Mhm. Also damals sind in einer solchen großen Klinik wie in Dortmund, damals diese einzelne Klinik über 200 Betten, jede zweite Nacht, jede dritte Nacht verstirbt ein Kind wegen Frühgeburtlichkeit. Das Frühgeborene verstirbt. Ja, Beatmung gab es nicht. Also hat sich eine dramatische Veränderung vollzogen und wir können heute diesen Kindern helfen. Es gibt übrigens auch ökonomisch berechnet, und damit schließe ich den Bogen dann etwas, keine Intensivmedizin, die so effektiv ist, gesundheitlich, aber auch ökonomisch, wie die neonatologische Intensivmedizin. Also ungeheure Entwicklung.
Jetzt hätte ich mal eine Frage, die klingt ein bisschen persönlich, aber vielleicht gar nicht so gemeint. Im Bereich der Kindermedizin hat man natürlich immer eine enorme Fallhöhe, weil einem Kind nicht helfen zu können, kommt manchen dann wie einem persönlichen Schicksal gleich und das ist wahrscheinlich immer schwer zu ertragen. Wie geht man damit um, dass man in vielen Fällen helfen kann, in manchen Fällen aber eben einfach nicht? Nimmt man das nicht automatisch irgendwie mit und belastet einen das nicht für die weitere Arbeit?
Natürlich belastet es einen und ich kann Ihnen auch Fälle nennen, die mir gut in Erinnerung geblieben sind. Und wenn ich das nur kurz apostrophieren darf, ich kann mich erinnern als junger Assistenzarzt, ein junges Mädchen gesehen zu haben, betreut zu haben, welches an der Mukoviszidose nachher verstorben ist. Und ich kann mich an die Atemnot dieses Kindes erinnern und an die angsterfüllten Augen, wie sie mich als jungen Stationsarzt anschaut und letztlich ja damit zum Ausdruck bringt, bitte helft mir. Das ist ein prägendes Erlebnis und ich denke, es sollte einen motivieren, das mit Empathie zu erfassen und daraus zu lernen und zu motiviert zu sein, besser zu werden. Und genauso erinnere ich eine, das war schon in Dortmund, dann als Chefarzt haben wir einmal in einer Nacht eine Endemie, eine Nacht und einen Tag eine Endemie von einer bakteriellen Meningitis, also Hirnhautentzündung, erlebt, wo wir insgesamt in der Kinderklinik 6 Patienten aufnehmen mussten, Jugendliche, und davon sind 3 verstorben. Ein Kind kam mehr oder weniger tot bei uns an, das nächste ist in der Nacht gestorben. Ein weiteres dann Wochen später und 3 Kinder haben wir durchgeführt. Es war eine Katastrophe für die Kinderklinik und wir haben alle verfügbaren Kräfte reingeholt, um die intensivmedizinische Versorgung hinzubekommen. Und es ist natürlich ein fürchterliches Ereignis. Man versucht das durch gemeinsame Besprechungen dann aufzufangen, auch möglicherweise durch professionelle Unterstützung dann mit Psychologen. Aber natürlich ist das auch nicht der Alltag. Mhm. Ja? Und ich versuche schon auch gerade den jungen Mitarbeitern zu sagen, der Patient kann von Ihnen Professionalität erwarten und Empathie. Sie sollen verstehen, was mit dem Patienten passiert und das nicht nur medizinisch, aber natürlich auch medizinisch. Deswegen müssen sie sich da anstrengen. Aber sie sollen auch das Leiden erfassen, also Empathie. Aber sie sind nicht der Verwandte dieses Kindes. Sie sind nicht der Bruder, nicht die Schwester, nicht die Eltern. Dass die Eltern neben dem Bett des schwerstkranken Kindes sitzen und tief trauern, ist völlig selbstverständlich und ist auch ihre Aufgabe. Und sie sollen ihr Kind dann unterstützen, wollen das auch. Aber von uns als Ärzten und damit eben auch von den jungen Ärzten dürfen sie erwarten, dass die ihre ganze Kraft hineinstellen in die Versorgung, in die ärztliche Versorgung dieses Kindes. Wenn unser Eins dann sozusagen nur neben den Eltern stehen würde und mitweinen würde, das hilft weder den Eltern noch dem Kind. Also der Kernsatz ist, wir sind als Ärzte der wissende Begleiter des Kindes und der Eltern, wissend, weil wir hoffentlich gut ausgebildet sind und wir begleiten die Familie, aber wir sind nicht selbst betroffen, wir sind nicht verwandt mit dem Kind. Insofern kommt auch ein Stück Distanz da rein, das ist eine professionelle Distanz und ich glaube, dass am Ende das die notwendig ist.
Sicherlich ein wichtiger Punkt. Jetzt sprachen wir schon ein bisschen über Innovation und Fortschritt. Wenn Sie so einen Blick in die Zukunft werfen, was würden Sie denn erwarten, in welche Richtung sich Ihr Fachgebiet noch entwickelt? Was ist da in der Pipeline, aber was dreut da am Horizont? Womit könnte man rechnen?
Ja, also ich weiß nicht, wen ich da zitiere, aber es gibt jemand, der gesagt hat, Blicke in die Zukunft sind so schwierig, weil sie die Zukunft betreffen. Da ist schon wirklich was dran. Ich sehe, dass die Spezialisierung weiter zunehmen wird. Wir werden weitere Verästelungen hinbekommen. Es wird nicht einfach sein, diese Spezialisierungen alle tatsächlich erfolgreich abzudecken. Und damit meine ich nicht den Einzelnen, sondern als Gesamtkonstruktion. Wir werden wahrscheinlich größere Einheiten haben müssen. Wir werden uns auch fragen müssen, werden zum Beispiel alle, das ist jetzt nur ein Beispiel, alle Universitätskliniker in Nordrhein-Westfalen, je nach Zählweise 6 oder 7, werden die alle alles abdecken. Das tun wir schon heute nicht. Wir haben etwas unterschiedlichen Spezialisierungsgrad. Ich glaube, der wird sich weiter noch ausformen. Ich würde mal die Vorhersage wagen, werden es nicht machen wie die Kollegen in den Niederlanden, die beispielsweise für die gesamten Niederlande nur noch eine Einrichtung haben, die pädiatrische Onkologie betreibt. Ich halte das persönlich für einen suboptimalen Weg. Dann hätten wir in Nordrhein-Westfalen, weil die Bevölkerungszahlen gleich sind, hätten wir nur noch ein Zentrum für 18 Millionen Menschen, davon natürlich weniger Kinder unter 18, die Onkologie betreiben. Ich glaube auch nicht, dass das gut wäre. Ich glaube, es kommt darauf an, auch eine Versorgung zu haben, die in der Region eine Grund- und Regelversorgung in wirklich erreichbarer Fahrnähe macht. Dafür gibt es unterschiedliche Modelle von 30 Minuten Fahrzeit, maximal 40 Minuten Fahrzeit, um ein Krankenhaus der Regelversorgung in der Pädiatrie zu erreichen, die jeden Notfall zunächst versorgen können und dann die Schwerpunktversorgung in einem Radius, wo wir dann mal sagen würden, 100 Kilometer ist dann der akzeptable. Das ist in Nordrhein-Westfalen leicht zu erreichen. Das wird in Süddeutschland und Ostdeutschland manchmal ein bisschen schwierig werden. Und wir hatten darüber gesprochen, die Einheit des Faches. Ich betone das nochmal, nicht zum Selbstzweck. Nicht, dass wir da alle stehen können und sagen können, hurra, wir sind Kinderärzte. Sondern ich glaube, das Kind als Patient profitiert davon, wenn wir als Kinderärzte uns alle primär dieser Aufgabe stellen, Kinder und Jugendliche adäquat zu versorgen. Und damit ist dann ja schon gemeint, das muss eine Einheit sein. Das Kind, das ist schon ein Glaubenssatz von mir, ist tatsächlich etwas Besonderes. Das Kind ist zum einen wachsend, es muss sich sozialisieren, es muss Bildung erwerben und wir wollen alle, dass es nachher ein auch für sich selber persönlich erfüllendes Mitglied unserer Gesellschaft wird. Und wir wollen aber auch, dass es nachher erfolgreich ein Teil der zur Gesellschaft beiträgt. Und dafür müssen wir sorgen, weil Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern ist nicht reich an Bodenschätzen, sondern wir sind reich an Köpfen, an Gehirnen. Ja. Und wir müssen die Menschen gut ausbilden. Und das ist die vornehme Aufgabe aus meiner Sicht einer Gesellschaft, sich um den Nachwuchs zu kümmern. Ja. Das kann der Nachwuchs auch nicht selber stemmen. Wenn ich mir den Ausflug erlauben darf, ich finde es eine interessante politische Forderung, darüber nachzudenken, Kindern Wahlrecht zu geben. Und das heißt natürlich nicht, dass das dreijährige Kind am Wahlzettel abstimmt. Aber das heißt beispielsweise, dass Sie als Vater von, ich glaube, zwei Kindern, Ihre Frau würde das Wahlrecht bekommen fürs erstgeborene Kind und Sie fürs zweite Kind. Dann hätten Sie als Familie vier Stimmen. Ja, da stehen vier Menschen dahinter. Und ich bin davon überzeugt, Politik wäre anders, wenn unsere Familien mit Kindern ein Wahlrecht hätten. Das ist ja kein Gedanke, der jetzt von mir sozusagen neu erfunden ist, ist aber eine Überlegung, die in einigen meiner Ansicht nach klugen Köpfen schwirrt. Dann würden Kinder anders wahrgenommen.
Ist sicherlich ein interessanter Blick auch auf die gesellschaftspolitischen Implikationen des Faches als solches. Ne? Das geht. Wenn wir vielleicht so zum Schluss noch einmal ein Stück zurückblicken, Sie können sich gut vielleicht oder noch halbwegs in die Situation hineinversetzen, als Sie quasi Berufsanfänger waren. Was würden Sie denn jetzt jungen Leuten, jungen Menschen mit auf den Weg geben? Was hätten Sie vielleicht möglicherweise genauso oder anders gemacht, wenn Sie noch einmal zurückschauen die ganze Zeit?
Also eine nicht ganz leicht zu beantwortende Frage. Ich würde den jungen Menschen empfehlen, wenn sie Kinder- und Jugendärzte werden wollen, dann sich diesem Fach mit großem Eifer zu widmen. Das ist etwas, was ich nicht nebenbei machen kann. Ich muss tatsächlich den wesentlichen Teil meiner 24 Stunden, die ich am Tag habe, und davon muss ich die Schlafenszeit abziehen, muss ich in den Dienst dieser Arbeit stellen. Das klingt möglicherweise etwas altbacken, will ich vielleicht nicht sagen, aber doch vielleicht nicht ganz modern. Ich glaube aber tatsächlich, wenn ich ein guter Arzt werden will, dann muss ich viele Patienten sehen und das mit viel Verstand versuchen zu füllen. Ich muss nachlesen, ich muss viel lesen in Büchern, in entsprechenden Publikationen. Ich muss mich austauschen mit den Erfahreneren und dann immer wieder am Patienten das erworbene Wissen erproben und in Absprache mit meinen Vorgesetzten dann Oberärztinnen, Oberärzten versuchen, mich weiterzuentwickeln. Also Fleiß ist dazu notwendig, auch wenn es eine sogenannte Sekundärtugend ist. Und wenn dann noch, wir sprechen ja von der Universität in dem Fall, das Interesse daran ist, einen Forschungsgegenstand aufzugreifen, dann ist es meiner Ansicht nach unglaublich interessant, eröffnet mir nochmal ganz neue Perspektiven. Ich kann nur jedem dazu raten, weil ich glaube, dass das die Beschäftigung mit einem wissenschaftlichen Gegenstand einen sehr persönlich bereichern kann. Und dafür haben wir gute Instrumente inzwischen in der Universität, auch die jungen Ärztinnen und Ärzte zu unterstützen, Rotationsstipendium und andere Unterstützungsprogramme. Dazu sind wir dann auch nicht nur in der Lage, sondern es ist auch unsere Aufgabe, die Jungen dabei zu unterstützen. Ich würde den jungen Ärztinnen und Ärzten immer auch raten, selber Initiativen zu werden, nicht nur immer abzuwarten, bekomme ich was sozusagen geboten wie in der Schule, sondern ich bin jetzt Akademiker und habe auch damit meiner Ansicht nach die Verpflichtung, mich selber initiativ einzubringen. Ich glaube, es ist gut, sich frühzeitig Mentoren zu suchen, Rollenmodelle, also Mentorinnen und Mentoren. Wenn ich eine klinische Karriere verfolge, dann sollte ich mir entsprechende Persönlichkeiten heraussuchen, die mir dabei auch helfen können. Wenn es der Clinician Scientist ist, also die Verbindung von klinischer Medizin und Wissenschaft, dann auch da frühzeitig sich Mentoren suchen. Wer kann mich unterstützen? Wer ist dazu bereit? Wer ist willens und ist auch gut, mich darin dann zu unterstützen. Da, glaube ich, hat jeder schnell ein Gespür für, ob man da nur eine oberflächliche Antwort bekommt, ja, ist ja vielleicht interessant, was Sie da wollen, probieren Sie es mal, oder aber das echte Interesse da ist, zu unterstützen. Und das dann in Einklang zu bringen mit den privat-persönlichen Bedürfnissen, darin liegt sicherlich eine Kunst. Für mich ist aber immer Arbeit auch Teil meines Lebens gewesen. Und ich beziehe auch daraus immer, habe daraus immer Befriedigung bezogen, hoffe das auch in der Zukunft noch. Und insofern sehe ich da nicht einen Widerspruch zwischen Arbeit und Leben, sondern die Arbeit ist Teil meines Lebens. Natürlich habe ich auch was außerhalb der Arbeit und da muss auch eine Balance sein, damit man Rückzugsmöglichkeiten hat. Aber die Arbeit ist da schon ein wesentlicher Teil, der einen aus meiner Sicht als Arzt und insbesondere als Kinderarzt auch wirklich sehr erfüllend sein kann.
Super. Herr Professor Wagner, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.